Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.
Geschätzte Gäste, ich begrüße Sie zu der zweiten Live-Aufnahme vom O-Ton Live, einem KMU-Talk von der Bank Wir. Hier im schönen Mauchtal-Resort. Ich freue mich, Ihnen die beiden Top-Persönlichkeiten vom Oben vorstellen. Begrüßen Sie bitte mit mir den ehemaligen Skirennfahrer, ehemaligen SRF-Experten, Weltmeister und Olympiasieger Bernhard Russi. Auch unser zweiter Gast ist kein Unbekannter und ebenfalls Weltmeister und Olympiamedaillengewinner im Radsport. Herzlich willkommen, Franco Marvulli. Um mir die Arbeit während der Vorbereitung für den heutigen Abend ein bisschen zu erleichtern, habe ich gedacht, ich nehme ein Tool zur Hand, das momentan in aller Munde ist und habe ChatGPT zur Hilfe genommen. Für alle, die ChatGPT noch nicht können oder nicht wissen, was das ist ein Chatbot, der künstliche Intelligenz nutzt, um mit Nutzern über textbasierte Nachrichten zu kommunizieren. Er nutzt moderne maschinelle Technologie, um Antworten zu generieren. Das Tool wird mittlerweile reichlich eingesetzt in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Marketing, bei Recherchen oder auch bei Schularbeiten. Ich wollte von dieser künstlichen Intelligenz wissen, wie sie Leadership, eines der Hauptthemen des heutigen Abends, definiert und habe folgende Antwort bekommen. Leadership bezieht sich auf die Fähigkeit, andere zu inspirieren, zu motivieren und zu beeinflussen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Ein Leader ist in der Regel jemand, der eine Vision hat und in der Lage ist, andere zu motivieren und zu führen, um diese Vision zu verwirklichen. Leadership kann in vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport und in der Bildung von grosser Bedeutung sein. Es beinhaltet Fähigkeiten wie Kommunikation, Entscheidungsfindung, Zielsetzung, Teamwork, Kreativität und Problemlösung. Und dem wollen wir jetzt zusammen auf den Grund gehen. Franco, du bist ein sehr vielseitig talentierter Mensch und wir werden im Verlauf dieses Gesprächs am heutigen Abend sicher noch weiter auf das eingehen. Jetzt hast du damals eine Karriere im Profiradsport gestartet, obwohl du vermutlich viele verschiedene Interessen gehabt hast. Jetzt hast du selber einen Leader oder ein Vorbild gehabt, das dich inspiriert hat, in Radsport einzusteigen. Oder wie war das bei dir gewesen?
Also Interesse hatte ich sehr, sehr viel gehabt, Talent ein bisschen weniger. Es war wirklich so, dass ich ganz viele verschiedene Sportarten mal getestet habe. Relativ schnell wieder aufgehört habe, weil einfach ja, der Erfolg oder die Freude gefehlt hat. Ich bin erst mit 15 zum Radsport gekommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich den Radsport als Sport, als Bewegung gemacht habe. Und da habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass man Radsport als Beruf machen, also als Profi. Und das ist dann so irgendwann gekommen und dann habe ich so Vorbilder gehabt, Alex Zülle, Miguel Indurain, wo das ein bisschen naiver ist, weißt du, so die Heftchen liest und so und denkst so, so möchte ich auch mal sein.
Sehr schön. Und Bernhard, was würdest du sagen, woher dein Anreiz für eine Profikarriere als Skirennfahrer gekommen ist?
Ein bisschen anders. Also wenn du nur aufwachst, ist von 6 Monate im Jahr Schnee hat und das einzige Fortbewegungsmittel eigentlich die Ski sind, dann ist es normal, dass du dann, sobald du kannst laufen, die Ski anleihst. Also auch da, also ich glaube, in der Anfangsphase ist das nicht so, ist nicht der Plan A gewesen, zur Oberstufe zu kommen. Wobei ich muss sagen, dass sagen wir, der Wettkampfgedanke, der ja bei den Kindern ganz naturell ist, glaube ich, das behaupte ich immer wieder, der ist schon relativ früh da gewesen. Das heisst, in Andermatt fährt jedes Schulkind ab 4, 5 mindestens 1 Skirennen pro Jahr. Und zwar alle. Und immer alle gegeneinander. Also von dem her gesehen ist der Wettkampfgedanke auch gefördert worden. Dazu kommt noch die Familie. Der Vater war ein ehemaliger Aktiver und der hat so einen, so man sagt, einen Kranzkasten, oder? Da sind nicht die Kränze drin vom Schiessen. Auch natürlich, selbstverständlich. Oder vom Turnen. Aber es sind vor allem Medaillen drin vom Skisport und in der Mitte war das Schweizer Kreuz. Er war eigentlich an einer Weltmeisterschaft in Cortina. Das ist eine andere Geschichte, darum mein Name Bernhard. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, das wäre zu lang. Aber das Schweizer Kreuz habe ich eigentlich immer angeschaut. Und das war so ein bisschen wie ein Magnet gewesen. Ich habe Nationalhymne wegen dem nicht können. Aber das war schon so ein bisschen der Antreiber gewesen.
Okay. Ja, eben, du hast es aus Freude gemacht, beziehungsweise weil du eben bei euch das fast hast müssen. Aber ich habe noch gelesen, dass der Altbundesrat Adolf Oggi bei euch damals ziemlich unübliche Trainingsmethoden angewendet hat. Und kannst du uns oder im Publikum erzählen, beschreiben, wie das gewesen ist und vor allem auch, ein bisschen, wie das im Skiverband damals gewesen ist? Ob es dort Themen wie Zielsetzung, Teamwork oder auch Problemlösung beinhaltet hat?
Also die Ausgangslage ist natürlich schon die, also man ist, wenn du der Schnellste von der ersten Klasse bist, weil das bin ich gewesen, weil ich der Kleinste war und im Massenstart einfach am schnellsten war am Start, indem dass ich den anderen Stück zwischen den Beinen gesteckt habe und die sind nicht mehr weitergekommen. Und dann willst du das im nächsten Jahr auch und dann willst du Jugendskimeister und dann geht das immer weiter und weiter. Also es ist schon so ein automatisches Vorwärtsgehen. Und dann ist natürlich die Gefahr schon da, gerade bei den Kindern, dass schnell einer so ein bisschen meint, er sei der Siebensieg. Und in dieser Phase, wo wir sind so eine ganze Gruppe gewesen, 48er-Jahrgang, jetzt wissen wir auch, wie alt das man ist, die noch so hoch können rechnen, dass dann in dieser Gruppe, die ist dann zur Nationalmannschaft zugekommen und wir haben die wollen verdrängen, die Oberen, die Guten, das sind die Joe Noli, Bruckmann, wie sie alle geheissen haben, das sind eine sensationelle Skifahrer gewesen. Wir haben gesagt, jetzt kommen wir, wir wollen die verdrängen. Und da hat uns der Dölf auch gebremst. Also bremsen nicht, dass wir die wollen verdrängen, aber er hat uns beigebracht, dass wir eigentlich noch niemand sind. Erstens. Zweitens, das, was wir aufwendet, noch gar nichts ist, im Gegensatz zu dem, was der Mensch wirklich könnte. Also er hat bei uns die letzten, oder die Prozent, über 100%, die hat er bei uns geweckt und die hat er bei uns gefunden. Mit ganz, ganz harten Machenschaften, muss okay. Ich sagen. Ja.
Kannst du das noch ein bisschen ausführen, oder?
Ja, es sind ja auch meistens Sachen im Spitzensport, musst du ja hier und da auch Sachen machen, die eigentlich mit der Sportart selber nichts zu tun haben. Also nur aufs Velo hocken und trampen. Wegen dem wirst du nicht Weltmeister. Du musst irgendeinen Ort etwas finden, wo gesponnen ist. Dass du dir selber kannst beweisen, ich kann meinem Körper ganz andere Sachen zumuten. Also wir haben müssen bei etwa minus 25 Grad in Ponte Resina, einen halben Meter Pulverschnee auf dem Bahnhofplatz, zwei Mannschaften aufstellen gegenübereinander. Und dann hat einer, immer das Zweite ist mit dem gewesen, und dann hat einer müssen auf den Bauch liegen, mitten im Schnee, mit den Händen auf dem Boden, und der andere hat ihn hinten an den Füßen müssen nehmen, und dann haben wir Stosskaretten gemacht. Das über 80 Meter, muss ich vorstellen, Stafettenlauf, hin und her, und das zweimal. Und er hat das gemacht, weil wir zum Hotel ausgegangen sind, einfach ohne Händchen, ohne Kappe, denkt, wir gehen ein bisschen schütteln. Darum ist die harte Basis nachher gekommen. Hat dann eine Revolution gegeben. Ist dann nicht so ruhig zu Ende gegangen am Schluss.
Ja, aber ich habe... Also dich, Franco, die gleiche Frage. Wie war das denn bei euch gewesen? Habt ihr da auch so eher ein bisschen die harte Seite gelernt bei euch im Training? Und kannst du uns vielleicht auch noch erzählen, wie der Unterschied jetzt bei dir auch gerade war, bei Einzeldisziplin oder in Teamdisziplin, wie der Unterschied ja, für dich war?
Gut, das ist vielleicht ein bisschen eine andere Generation. Ich bin zum Radsport gekommen, ohne jegliches Wissen über Sport. Also ich habe nicht eine Familie im Hintergrund gehabt, ich habe einfach mal angefangen. Und ja, ich musste auch einen harten Weg müssen gehen. Ich habe mal angefangen, hatte das Gefühl, ich hatte relativ schnell einen Siebensieg. Und es ist so, im Sport ist es meistens so, wenn man so regional der Beste ist, dann hat man das Gefühl, man ist regional der Beste. Stimmt vielleicht auch. Man hat Talent. Das Problem ist, je weiter rauf du kommst, desto mehr Leute haben Talent. Und wenn du ganz oben bist, haben eben alle Talent. Dann langt das nicht mehr. Und das musste ich relativ schnell begreifen, weil ich einfach nicht über die Stütze gekommen bin. Ich bin eher so ein bisschen... ja, minimalist gewesen. Das, was ich auch konnte, habe ich trainiert. Was ich nicht mehr nötig gewesen wäre, das, was ich nicht konnte, habe ich an den Weg gelassen. Und so habe ich mich so ein bisschen führen gekämpft, wirklich so am Anfang wirklich nur mit Talent.
Und habe dann müssen merken, an meinem ersten Olympischen Spiel im 2000, okay, das geht nicht. Also ich bin heimgekommen, bin frustriert gewesen, wieso klappt es nicht? Und dann hat mich mal jemand so auf die Seite genommen und gesagt, Franco, du machst einfach noch nichts. Du lebst nur vom Talent und das lange nicht. Also jetzt musst du wirklich her mit dir ins Gericht gehen. Du hast zu wenig Ausdauer, ein paar Kilo zu viel. Das, was du machst, ist, dem sagen wir Olympiatourist. Das sind alle die, die einfach mal gewesen sind. Ja, und ich hatte dann, das ist vielleicht eine lustige Geschichte, ich bin dann heimgekommen und habe überlegt, okay, soll ich aufhören oder nicht? Ich bin dann irgendwie 21. Und dann ist ein Kollege zu mir und hat gesagt, Franco, suchst du einen Job? Und ich dachte, ja, ich weiß, ich bin nicht sicher. Ich sollte, entweder höre ich auf oder ich mache es richtig. Dann sagt er, schau jetzt, wir machen Strassenbemalungen, oder? Und wir brauchen einen, der in der Nacht Döckel auf die Straße tut, zum Abschwören. Das ist noch gut bezahlt. Dann dachte ich, ja, das wäre echt noch easy, oder? Aber das war mir nicht der Weg vom geringsten Widerstand. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was machen die, die Erfolg haben, oder? Was machen die anders? Also, wie viel mehr machen sie? Und es ist nicht immer so, dass mehr auch wirklich mehr ist am Schluss. Aber ich habe dann angefangen, also ein bisschen zu analysieren und habe Leute ins Boot geholt oder Leute mich beraten lassen von Leuten, die wirklich eine Ahnung haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, ohne Fleiß kein Preis. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, jetzt machen wir es richtig. Ich gebe mir 2 Jahre und so schüre ich auf. Und dort ist eben
das ist ein schönes Stichwort für mich. Du hast auch gesagt und du hast gesagt, mehr. Ich glaube daran. Ich glaube, dass für die ganz grosse Spitze, und das ist nicht nur im Sport so, das ist im Berufsleben so, das ist in der Kunst so, dass das mehr schlussendlich entscheidend ist. Wo der Rogi gekommen ist und hat gesagt, los, ihr seid noch nicht. Die anderen machen alle auch 100. Es reicht nicht. Und dann ins Olympische Spiel 72 gekommen. Du bist Favorit und dann fährst du auf den Lecker Gopfertori. Wie soll ich das Rennen gewinnen? Weil die anderen machen genau gleich viel. Da habe ich mich entschieden, ich mache während einem ganzen Jahr immer eins mehr. Das heisst mit anderen Worten, wenn der Trainer gesagt hat, alle Abend auf dem Boden 50 Liegestütze, habe ich einfach 51 gemacht. Das hat niemand gemerkt. Das haben wir auch, ja, aber das haben wir auch, sagen wir, physisch nicht gebracht. Ich bin wegen dem nicht stärker geworden.
Der Kopf.
Aber in dem, dass ich immer eins mehr gemacht habe, egal was, wenn wir in Zermatt am Trainieren sind und es hat geheißen, es gibt 6 Läufe, dann habe ich meine Sonnenbrille da oben an Start angerührt und habe unten gesagt, los, ich muss noch einen auf, ich muss die Sonnenbrille holen. Das heisst, mit anderen Worten, wenn du nachher am Tag X am Start stehst und dich fragst, das fragst dich automatisch, jetzt ist der Moment, wieso ich? Dann kannst du sagen, weil ich eins mehr gemacht habe. Mhm. Und dann kannst du spielen.
Aber Qualität ist schon auch wichtig. Also nicht nur Quantität.
Ja, Qualität ist Voraussetzung. Das bringt nicht. Also dass du nur 51 Liegestütze machst und nur in die Hälfte gehst, das geht nicht. Du musst dann schon 50 machen plus einen. Das sieht niemand. Das zählt auch niemand mit. Oder?
Weißt du, das hat meine Mutter mal zu mir gesagt. Sie hat gesagt, alle Guten, die fahren schnell den Regensberger rauf. Der Regensberg ist so ein Hügel bei uns, so einen Kilometer bist du oben im Dörfli. Und dann sagt sie, Franco, du musst den Regensberger rauf. Du bist schlecht bergauf. Du musst den Regensberger rauf. Du musst den 10-mal, 15-mal rauf. Und ich habe, gut, wie ich so bin als Jugendlicher, glaubst du der Mutter nicht alles. Heute, mit 45, glaube ich meiner Mutter echt alles. Dann bin ich mal 20-mal den Regensberger rauf und runter.
Sehr gut.
Und ein wahnsinniger Bergfahrer wurde.
Ja. Nein, das nicht, aber, nein, aber es hat Kraftausdauer gegeben.
Aber ist es nicht so, das ist für mich ein ganz interessantes Thema. Wenn du Schwächen und Stärken hast, wo sollst du deinen Einsatz machen? Sollst du deine Schwächen ausbügeln und alles bei den Schwächen investieren, dass du dort besser wirst und verlierst automatisch deine Stärke? Meine Theorie ist, wenn du an einem Ort stark bist, darfst du nicht aufhören, dort aufzubiegen. Du darfst nicht aufhören, dort dran zu arbeiten. Weil wenn du die Stärke verlierst, dann nützt es das andere auch nicht. Du bist zweimal Mittelmaß.
Mhm. Dann fährst du Kombi.
Ja. Ja, darum ist die Kombi nicht wert.
Ja, also wir haben jetzt gehört, dass man die richtigen Leute an seiner Seite braucht. Was man natürlich auch braucht und was es in jeder Sportart gibt, sind die richtigen Sponsoren und Geldgeber. Dieses Jahr ist zum Beispiel auch die Bank Quier Sponsor von der Tour de Suisse und präsentiert Bergpreis-Trikot. Und Franco, ja, jetzt die Frage an dich. Hat es dich nie gereizt, auch mal an so einer grossen Tour, wie zum Beispiel der Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta oder eben auch an der Tour de Suisse teilzunehmen? Weil es vielleicht ja auch finanziell und vom Prestige ein bisschen interessant für dich hätte können sein.
Ich könnte jetzt zwei Antworten geben. Ich könnte sagen, weißt du, als ich in den Radsport gekommen bin, so Ende 90er Jahre, ist Doping ein grosses Thema gewesen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bleibe auf der Bahn. Aber wenn ich ehrlich bin, heute bin ich sehr, sehr ehrlich mit mir selber. Ich gehe ein hartes Gericht und ich muss einfach sagen, ich wäre wahrscheinlich im Kopf zu wenig stark gewesen. Ich bin ein guter Bahnfahrer gewesen. Man sagt ja immer so, der Spatz in der Hand ist besser als die Tauben auf dem Dach. Ich habe wie zwei Spatzen in der Hand gehabt. Und dann denke ich, wer interessiert schon die Tauben? Also blöd gesagt. Wahrscheinlich habe ich mir das gesagt, weil ich es mir nicht zutraut habe. Aber ich habe etwas richtig gut können. Und das hat mir Spass gemacht. Und das Risiko einzugehen, das zu verlieren, ist mir zu gross gewesen. Und das heisst ja nicht, dass ich es wirklich geschafft habe. Das andere ist, alle Strassenteams, die Interesse hatten, haben gesagt, wenn du auf die Strasse kommst, dann gibt es keine Bahn mehr. Also, ich sage, es ist Top-Niveau, oder? Und schlussendlich musste ich irgendwann abschließen mit dem Thema und sagen, nein, schau, ich konzentriere mich auf das, wo ich das Gefühl habe, das ist mein Weg, das ist meine Formel, die funktioniert. Heute bei uns nicht. Ich kann durch das Wissen im Fernsehen schauen, ist auch spannend. Das ist, muss mich nicht den Berg hochquälen.
Wir haben vorher schon ganz kurz davon gehabt, aber Faktoren wie Gesundheit, Talent, Disziplin, Förderung und Wille sind natürlich Voraussetzungen, um so grosse Erfolge zu feiern, wie ihr die hattet. Was würdet ihr sagen, sind aus eurer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren und auch gerade bei euch persönlich, wo bei euch zum Erfolg beigetragen haben?
Ich bin noch nicht parat.
Ja, gut, dann fange ich an. Ich glaube, wenn du Sport machst, dann realisierst du irgendwann, dass der Kopf unglaublich wichtig ist. Also die Stellung, die du hast. Wenn du etwas gerne machst, gut machst. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn du an einem Bahnrennen Vierter wirst oder Erster, der Vierte ist nicht wirklich schwächer wie der Erste. Er hat einfach auf der letzten Runde vielleicht ein bisschen weniger Biss gehabt. Aber wenn du Vierter wirst, dann ist der Erfolg nicht da, der sportliche. Das Preisgeld ist wahrscheinlich ja, 80% weniger. Keiner klopft dir auf die Schulter, kommst keinen Blumenstrauß über und ja, gehst wahrscheinlich weniger zufrieden heim. Und dann habe ich mir mal so überlegt, ich so, ja gut, wenn du in der letzten Runde bist und wirklich noch eine Runde musst mehr beißen wie die anderen, dann ist dein Aufwand nicht so viel grösser. Ich glaube, der Kopf macht sehr, sehr viel aus im Sport, weil schlussendlich, wenn du an der Weltspitze bist, hast du alles Top-Shots. Also es gibt keine schwachen Fahrer. Jeder, der in einer Weltmeisterschaft ist, kann vorne hinfahren.
Es ist verdient,
und darum musst du einfach sagen, gut, ich bin jetzt bis hierher gekommen. Es lohnt sich, das bisschen mehr zu geben. Und es gibt so Situationen, wo du wirklich weisst, ich meine, Olympia 2004, wo du weisst, schau, es ist noch ein Sprint. Du hast 4 Jahre darauf geschafft. Entweder wirst du Vierter oder wirst du Zweiter. Es ist 3-4 Runden, wo das entscheidet, wo ich zusammen mit dem Bruno Risi gefahren bin und wir beide wissen, was es geht. Einer wird Vierter. Es gibt im Sport keine Gerechtigkeit, oder? Und einer wird Zweiter und du musst der sein, der Zweiter oder bestenfalls sogar Erster wird. Also ich glaube schon, der Kopf ist sehr, 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 sehr wichtig. Mhm.
Danke dir, Bernhard. Was sagst du?
Ja, das klingt natürlich ähnlich. Es ist, glaube ich, in allen Sportarten gleich. Voraussetzung ist, meine Meinung ist, Begeisterung für deine Sportart. Ohne sich zu überlegen, wohin geht das irgendein ist. Ich finde, jeder, der aktiv Sport treibt oder Leistungssport treibt, darf nicht so meinen, ich treibe Leistungssport, weil ich ein Weltmeister werden will. Das ist, glaube ich, der Fall. Es gibt einen Haufen, die das sagen, ich kann schon als ganz kleiner Weltmeister werden. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Aber die Begeisterung ist ganz sicher wichtig. Denn der Ehrgeiz haben alle. Ich glaube, Menschen sind geboren, dass sie Ehrgeiz haben. Also wir sind schon komische Wesen, oder? Wir klettern auf Bergen, obwohl es da oben nichts zum Essen, nichts zum Trinken und dann noch gefährlich ist. Aber man geht dort rauf. Also, frage mich, wieso? Kinder klettern auf Bäume. Wieso? Da gibt es nichts für die. Sie rennen von der Schule heim. Sie wollen wissen, wer ist der Schnellste. Also wir Menschen sind schon gemacht, dass wir uns gerne messen. Also der Ehrgeiz, besser zu sein als der nebendran, das ist eine weitere Voraussetzung. Und ich würde das Talent, vom Talent reden wir immer wieder. Aber ich kenne einen Haufen sehr gute oder sehr gute, erfolgreiche Skirennfahrer, die absolut talentlos gewesen sind. Ich glaube, ihr wisst, wen ich anspreche. Hoffentlich hört ihr das nie, wieder komme ich wieder dran nachher. Nein, Spass beiseite. Das gehört dazu. Der Ehrgeiz habe ich gesagt. Und am Schluss etwas ganz, ganz Wichtiges ist das Spiel. Ich glaube, alle, die Spitzenleistungen bringen, egal in was, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn der Einsatz gestimmt hat, dann muss man am Schluss ein kleiner Zocker sein. Es geht nicht anders. Dann musst du zocken. Dann darfst du nicht einfach auf die Taste drücken und sagen, mein Computer hat gesagt, ich muss dann das und das machen. Das geht nicht. Dann musst du zocken. Dann muss der Franco einfach 5 Meter früher antreten, als er eigentlich hätte wollen. Das ist zocken. Das ist das Spielen. Und das gehört dazu. Ohne das bist du halt einfach Vierter am Schluss. Oder Zweiter oder Dritter, aber du gewinnst sicher nicht.
Ja, du hast etwas Gutes angesprochen, von den Erfolgs- oder Risikofaktoren. Ja. Und eine wortwörtlich ausbrecherische Geschichte. Bernhard, deine Profisportkarriere wäre ja fast schon wieder beendet gewesen, bevor sie eigentlich wirklich gestartet hat. Kannst du uns erzählen, was passiert ist? Und vor allem auch, was dich trotzdem motiviert hat, an deinem Traum weiter zu arbeiten?
Meinst du jetzt die außerhalb vom Skirennsport? Also, und ich wollte Filmschauspieler werden.
Ja, genau. Die.
Nein, ich wollte nicht Filmschauspieler werden, aber ich war Stuntman für einen grösseren James Bond-Film. Klar, das war einfach ein Unfall gewesen, aber das ist, ich glaube, das war ein Unfall gewesen, wie jetzt Stegen abzurollen. Das war sicher eins gewesen. Das andere Risiko, das du vielleicht auch ansprechen willst, ist, und gerade als Abfahrer ist natürlich ein bisschen etwas anderes, als wenn du ein Slalom- oder Riesenslalom-Spezialist bist. Aber als Abfahrer lernst du, damit umzugehen, dass jeden Tag etwas passieren kann. Und das, nebst dem Zockertum, braucht es einen gewissen Fatalismus. Also das heisst mit anderen Worten, ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal in die erste Gruppe kam, bei 15, also in die ersten 15, habe ich gesagt, so, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt gehöre ich zu den Besten der Welt und wenn es einen nimmt, sind es die anderen, nur uns nicht. Und uns passiert sicher nichts. Da hat man sich auch getuscht, ist klar. Ein riesen Abschuss gehabt und ein riesen Glück, würde ich sagen, in der ganzen Karriere, dass die Stürze nicht schlimmer ausgegangen sind. Aber man lernt leben damit. Ich würde nicht sagen, dass man es auf die Seite schiebt, aber ich glaube, die richtige Angst, wie man meint, man hat Angst, die ist es nicht. Es ist das Gleiche, wie wenn man auf dem 10-Meter-Turm oben steht, ohne dass man ein guter Kunstspringer ist und weiss, ich muss runterspringen. Das kann ja eigentlich nicht passieren. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen vor dem Rennen oder vor dem Event. Da hat man Respekt, da weiss man, wo die Gefahren sind. Und das gilt für euch auch auf dem Velo. Aber wenn es einmal losgeht, ich bringe ein Beispiel. Ihr kennt alle Kitzbühel und wisst alle, wie steil das ist zum Start aus. Mir hat, bevor ich das erste Mal in Kitzbühel war, wie einer erklärt, der ehemalige Skirennfahrer, der Willi Vorer, haben wir erklärt, weißt, wenn du da oben im Start stehst, dann ist ja das sehr steil, weil du bist flach mit deinen Ski. Und 45 Grad ist steil in dem Moment. Und in dem Moment, wo du dich abstoßest, bist du auch wieder flach. Das heisst, es ist gar nicht mehr steil. Also, jetzt muss man sich das... Aber das ist einfach, mit dem wollte ich sagen, obwohl du Respekt hast am Start oder vor dem Start, ist der Respekt in dem Moment, wo der erste Stockstoß gemacht ist, verflogen. Der ist weg. Dann kommt das Adrenalin, dann kommt der Zucker, dann willst du nur, dass es schneller und schneller und schneller geht.
Ja, ich habe auf eurer Webseite recht ähnliche Zitate zu den Themen Erfolg und Niederlage.
Ich habe sie ihm abgeschrieben.
Gut, dass du zugehst. Nein, es ist wirklich, ich muss gestehen, es ist fast 1-2 der gleiche Wortlaut und ich hatte den gleichen Gedanken gehabt. Wirklich, ohne Witz. Ihr müsst es vielleicht mal anschauen. Weil es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und es geht um Erfolg, Niederlage und positive, persönliche, menschliche Umfeld. Jetzt eben gehört so Erfolg manchmal auch eine Niederlage, beziehungsweise die Erfahrung mit Niederlage, Rück- oder auch Schicksalsschläge. Und Franco, was war dein Rezept, um die zu bewältigen und immer an deinem Ziel dran zu bleiben?
Ja, ich habe 2-3 sehr, sehr harte Niederlagen einstecken. Man muss es immer ein bisschen abwägen. Ich finde, ich habe aus meinen Niederlagen gelernt. Ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht Niederlagen erlebt hätte. Weil, wenn du mal weißt, wie es da unten aussieht, willst du ganz schnell wieder rauf. Es wäre aber auch gelogen, wenn ich jetzt sage, ich bin vom Ross gefallen, bin einfach wieder aufgestiegen und weitergeritten. Das ist nicht so. Also, ich habe natürlich schon auch eine gewisse Phase, Olympia 08, oder? Da bist du verrissen worden von den Zeitungen. Keiner hat eigentlich die Ware gekannt, aber du bist einfach der Double gewesen. Und dann, das zieht natürlich schon einen Monat, zwei, da hast du schlaflose Nächte, da schaust du eine lange Decke rauf und es ändert sich nichts. Und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, okay, das macht auch keinen Sinn. Ich habe im Sport etwas gelernt. Du kannst Ausreden suchen, du kannst schnurren und machen und tun. Du kannst es nur mit Leistung machen. Alles andere ist nichts. Du kannst alles erklären, wie es ist und was. Egal was. Du musst irgendwann anstehen und einfach sagen, okay, abhaken, ich zeige es euch, was ich kann. That's it. Das ist das Rezept. Und bei der einen geht es ein bisschen länger, bei der anderen klappt es vielleicht nicht. Ich bin dann irgendwann wieder mal aufgestanden und gesagt, okay, ich mache dort weiter, wo ich vor der Niederlage war. Das ist echt noch schön. Also, dort oben ist es angenehmer. Auf jeden Fall. Ja, die servieren Champagner und kein Prosecco, nein.
Ja, Bernhard, wie war deine Strategie in diesen Situationen?
Ich glaube, der Sport spiegelt ein bisschen unser ganz normales Leben. Das Leben ist ein Wellental. Egal, ob das privat ist, ob das geschäftlich ist, ob das im Sport ist. Wichtig ist, dass man weiss, dass es das gibt. Und ich habe es jedenfalls so gelernt, ich habe brutal gelernt. Das erste Rennen, das ich vorher gesagt habe, als in der ersten Klasse, als Siebenjähriger, habe ich durch Massenstart gewonnen, bei daheim gewesen. Und beim Nachtessen habe ich gejubelt und habe gesagt, denen habe ich es gezeigt, die können gar nichts. Und dann hat es geklopft, dann habe ich eine Ohrfeige bekommen. Von meinem Vater, der stolz war wie etwas. Aber er hat gesagt, los, Bub, bevor du nicht kannst verlieren, musst du nicht jubeln, dass du kannst gewinnen. Das war eine gute Lehre gewesen. Als ich Weltmeister wurde bei 1970, ist er im Ziel gestanden und er hat gesagt, gell, wir gehen dann heute Abend miteinander das Nachtessen. Ich habe gesagt, ja, aber ich muss noch zuerst klare Siegerehrung, da gibt es noch Medaillen und so. Und er hat gesagt, ja, ich weiss, aber vergiss den ja nicht, von dem Podest oben runterzusteigen, sonst können wir nicht miteinander essen. Ich habe genau gewusst, was er damit sagen will. Ich glaube, Kunst, was wichtig ist, und das ist im Leben ja auch so, dass man nicht vergisst, wenn man zu oberst oben ist, ein bisschen runterzuschauen. Wohin es wieder könnte gehen. Es ist ja noch nie ein Vogel so hoch geflogen, dass er nicht wieder oben runtergekommen ist. Aber wenn man in dem Moment, wo man da oben ist, auch realisiert, hey, das ist nicht immer so. Das wird dann wieder einmal runtergehen, hat man nachher, wenn man unten ist, Kraft, wieder raufzukommen. Also das Wellental, dass man sich dem bewusst ist, auch in den Schicksalsschlägen, wie ist es möglich, dass wir Menschen oder dass Menschen auf dieser Welt so viele Schicksalsschläge können verdauen und wieder und überhaupt können ertragen. Ich glaube, jeder, der da drin hockt, hat irgendwie einen kleinen Rucksack gehabt. Und durch das ist es jetzt für mich persönlich, für Franco sicher auch, ist der Sport eine unheimliche Lebensschule gewesen.
Wobei, wenn du das erste Mal ganz oben bist, dann, also bei mir ist es so, wenn du das erste Mal ganz oben bist, dann schaust du immer noch, geht es noch weiter? Also, weißt, ich habe überhaupt nicht runtergeschaut. Und das ist so der Moment, ich sehe viel bei jungen Sportlern, so ein bisschen vielleicht der Überhebliche, so der, ja, das, was du gesagt hast, weißt, so das Jubeln, jetzt bin ich angekommen. Und die Wahrheit ist einfach, wenn du dort bist, dann
kann es mehr oder weniger eher noch runtergehen.
Es kann theoretisch nur runtergehen, aber das Krasse ist dort oben bleiben.
Ist klar, du hast deine Rennen auf dem Flachen gewonnen. Da hast du gedacht, da geht es ja noch irgendwann nur deine Schufe, da kann ich auch noch
gewinnen.
Das verstehe ich natürlich schon.
Aber Bernhard, bei uns ist es auch 45 Grad aufgegangen. In der Steinwand. Nein, aber so das oben bleiben, oder? Das ist dann schon eine andere Geschichte.
Mein Ausspruch war, eben die Weltmeisterschaft, Entschuldigung, ja, dass ich jetzt rede. Weil du hast ja nur eine Woche Zeit gehabt, um dich vorzubereiten. Das haben wir zueinander gesagt. Wir tun viel mehr reden, dann hast du weniger zum Fragen am Schluss.
Richtig.
Mein Ausspruch, also dort musst du ja dann irgendetwas erzählen und irgendwie ist mir in sich, oh Gott, Vittori, jetzt habe ich ja eigentlich, mein Weltmeistertitel hast du das Dach. und ich habe das Dach jetzt schon über dem Kopf. Jetzt muss ich aber schleunigst dran gehen, die Fundamente zu bauen. Das heisst, die vierten, fünften, sechsten, siebten Plätze zu fahren. Das war mir schon klar in dem Moment.
Ja, also ich sage jetzt mal, Bernhard, eben deine aktive Sportkarriere ist auch schon ein bisschen länger her und trotzdem bist du auch noch sehr populär. Was denkst du, warum ist das so?
Nein, also etwas ist ganz wichtig. Popularität ist kein gutes Zeichen. Gut. Nein, Entschuldigung, du kannst eine Bank überfallen, du bist auch populär am nächsten Tag. Ich muss das oft erklären. Ich glaube, das Einzige, was wirklich zählt, ist, was siehst du, wenn du dich am Abend im Spiegel anschaust? Ganz ruhig. Ohne irgendjemand dabei, ohne schöne Kleider, ohne irgendetwas. Splitternackt wäre am allerbesten. Aber da musst du relativ lang anstehen, dass alles weggeht, was dir nicht gefällt. Und am Schluss musst du sagen, jawohl, ich bin zufrieden mit dir. Das ist eigentlich das, was zählt. Da kann dir das Bankkonto auch nicht helfen.
Ja, das ist ja so. Aber hast du, Franco, zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass man dich als Vorbild und Leader anschaut? Oder wie erlebst du das?
Bitte nicht. Darum bin ich nicht Nationaltrainer geworden oder so. Ja, sicher gibt es. Das ist schön, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, als ich 80 war, habe ich dich herumfahren, jetzt bin ich auch Profi. Ich bin nicht so Fan von Vorbild, also Vorbildfunktion. Weil ich sage, ich habe auf meine Art funktioniert. Ich weiss nicht, ob das für andere erstrebenswert ist oder zum Nachmachen geeignet. Weil ich bin immer gegen den Strom geschwommen. Also ich habe es einfach immer so gemacht, wie ich wollte oder wie ich es für richtig gehalten habe. Ich bin natürlich ab und zu mal in eine Wand gelaufen. Aber Vorbild, ich finde das immer relativ schwer. Da hast du viel Verantwortung. Und sag immer, jeder muss seinen Weg selber gehen. Jeder muss seinen Weg selber finden. Es gibt für den Erfolg gibt es eine Formel. Nur ist sie bei jedem Menschen anders. Und ich glaube, wenn du Erfolg willst, musst du auch deine Formel finden.
Sehr schön gesagt. Wie ist es für euch weitergegangen nach der aktiven Sportkarriere? Und wie war es gewesen, in ein neues Umfeld zu starten?
45 Grad.
Steil.
Jetzt musst du noch überlegen, in welche Richtung.
Erzähl gern.
Nach der Karriere? Ich hatte keinen Plan gehabt, ganz ehrlich. Ich habe mit 34 gesagt, ich höre auf wieder fahren, weil ich keine Lust mehr hatte. Und dann haben sie geheißen, ja, machst du noch eine Abschiedstournee ein Jahr? Und das war der schlimmste Fehler, den ich machen konnte. Weil es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Aber ich habe sie dann gemacht und es war okay gewesen. Und man sagt immer, ja, weißt du, musst vorbereitet sein und dies und das. Was kommt? Ja, was kommt? Früher haben wir geplant auf 50 Jahre, was auf 20 Jahre. Heute planst du, bist froh, bis auf den Mond planen kannst. Ich habe einmal ein Sprichwort gehört von jemandem, der gesagt hat, in dem Moment, wo du planst aufzuhören, hast du schon verloren. Hast du schon aufgehört. Und das stimmt. Und dann habe ich aufgehört und meine Strategie vom geringsten, also der Weg vom geringsten Widerstand war, ich mache jetzt mal ein Jahr gar nichts und gebe mir Zeit, mich zu finden. Was sehr schwierig ist, ich habe mich so gut versteckt, ich habe mich nicht mehr gefunden. Ich habe dann zwei Wochen lang gefestet, wie noch etwas, und dann war es mir schon langweilig. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss etwas machen. Aber ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe mir zwei Fragen gestellt und die Fragen, ich habe relativ lange gehabt, um sie zu beantworten. Was bin ich wert und was kann ich? Im Velofahren bin ich gut gewesen, das habe ich gewusst. Da bist du angestanden, da hast du so ein bisschen selbstsicher einfach irgendeinen Spruch von dir gegeben und der war okay gewesen, weil, ja. Und jetzt bist du plötzlich da und hast einen Erfahrungsschatz und fragst dich, kann ich den überhaupt noch brauchen? Vielleicht hat jemand studiert, das Diplom. Ja, mit der Medaille kann ich nicht viel anfangen. Also, es war für mich relativ schwierig, was wollte ich. Es war mehr so ein bisschen der Zufall, der es gebracht hat, wo jemand kam und gesagt hat, du, wir brauchen eine Rennbahn in Grenken, kannst du die organisieren? Und ich habe gesagt, ja, sicher. Ich habe immer gesagt, ja, sicher. Er hat nachher gesehen, wie schwierig das ist. Aber ich war motiviert. Und so habe ich mir eigentlich am Anfang so ein bisschen durchgeschlängelt, bis ich wirklich das gefunden habe und ich gesagt habe, das ist es. Das gefällt mir, das ist Leidenschaft. Das ist meine zweite Karriere.
ist natürlich schon ein Jahr, zwei vergangen. Und ich habe viele Sachen probiert. Mit 40 habe ich gewusst, ich habe zwar immer noch nicht gewusst, was ich will, aber ich habe gewusst, was ich nicht mehr will. Und das war schon mal ein grosser Fortschritt gewesen. Aber es ist nicht einfach. Also, man würde jetzt sagen, ja, die Leute haben die Türen eingerannt, alle haben einen Job angeboten. Ich kann euch etwas sagen, all die offenen Türen sind zugegangen, aber es hat Türen gegeben, wo vorne keine Tür war. Die sind aufgegangen. Und du musst offen sein für Neues. Und ich habe mir nach dem Sport einfach gesagt, schau, ich bin für nichts schade, ich probiere es. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber die Strategie war die gleiche wie im Sport. Willst du rauf, dann hat es einen Weg. Und der ist lang, der ist steil und der ist eben 45 Grad. Also, leg gute Schuhe an.
Bernhard, was ist bei dir nach der Karriere?
Also man sagt ja oft auch, im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und das trifft, sagen wir jetzt in meinem Leben schon sehr stark zu. Ich hatte das Glück gehabt, und da bin ich mit dir einig, Franco, dass ich mein letztes Rennen nie fahren musste. Ich habe entschieden, ich höre auf, nachdem ich das letzte Rennen gefahren bin, habe ich aber nicht gewusst, dass das letzte Rennen war. Also ich habe 5 Minuten nach dem Rennen entschieden, einfach aus, weil ich gewusst habe, der Spitzensport braucht so viel Energie. Ich war damals 30 und ich habe realisiert, es geht ja dann nachher noch einmal, also mindestens 45 Jahre bis heute. Und da brauchst du unheimlich viel Energie. Du musst aufpassen, dass du nicht leer bist. Dann bist du Abfahrer. Wenn du gesund kannst zurücktreten, du gehörst noch zu den Schnellsten, zu den Besten, du hast es noch können zeigen, dann musst du irgendwie glücklich sein, dass man dir das auf dem Silbertablett serviert und sagt, okay, da hast du es, du kannst dich jetzt entscheiden. Aber ich habe gleich wie du, ich habe nicht gewusst, was am nächsten Tag passiert. Und darum, im richtigen Moment, am richtigen Ort, das ist die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist Fernsehjournalismus und so weiter. So gewisse Sachen sind auf mich zugekommen, wo ich auch gesagt habe, ich probiere es. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das hat mir zuerst müssen, Learning by Doing. Und dann habe ich ja auch noch einen Beruf gehabt. Und das war für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Ich habe Hochbauzeichner gelernt, zwar nicht lange darauf geschafft, aber ich habe gewisse Basis, eine Ausbildung hatte ich. Und dann hat es auf der einen Seite automatisch Möglichkeiten gegeben, in dem Business einzusteigen, wenn es darum gegangen ist, um Immobilien zu realisieren oder was auch immer. Aber dann auf der anderen Seite, und das war auch reiner Zufall, dass oftmals der sogenannte Beruf, der ja kein Beruf ist, Pistenbauer oder Pistenarchitekt entstanden ist. Und da kann ich eigentlich nichts oder fast nichts dafür, außer dass ich ja gesagt habe, ich probiere es.
Ja. Und du siehst gut aus.
Das bringt mir relativ wenig, wenn du mir das sagst. Ja. Ich weiss schon, er hat natürlich wollen hören, ja, du siehst auch nicht
so schlecht. Nein, überhaupt nicht.
Ja, Franco.
Was meinst du da dazu?
Also, ich kann bestätigen, ich möchte beide gute Fallen.
Ja, ist gut.
Sie hat es gesagt.
Franco, du bist für mich ein Tausendsassa. Du bist ja mittlerweile tätig als Moderator, Vortrags- und Hochzeitsredner, wie auch als Veranstalter. Du machst dich aber auch gut als Sänger und hast beispielsweise auch schon bei der Schweizer Ausgabe von «The Masked Singer» oder auch als Tänzer bei der Tanzshow «Darf ich bitten?» teilgenommen. Du hast ja eigentlich vorher schon so ein bisschen gesagt, dass du das nicht geplant hast. Aber wie ist denn das alles zustande gekommen?
Es kommen Anfragen rein. Du schaust sie an und denkst, habe ich Lust oder nicht? Ich mache gerne Sachen, die ich gar nicht kann. Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen. Also es gibt den einfachsten Weg, wenn dir das noch jemand finanziert, das zu lernen. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich würde gerne tanzen und ich würde gerne singen. Ich singe gerne im Auto, wenn es laut ist, und dann singe ich. Das sind einfach Sachen, die ich zwischendurch mache. Für mich sind das extreme Abwechslungen. Ich brauche in meinem Leben Abwechslung. Ich könnte 2 Tage einen Podcast moderieren, als Beispiel, oder? Aber ich könnte es nicht 7 Tage machen. Es wäre dann so eine Routine, so ein Flow, wo du reinkommst, und dann, es geht nicht. Ich bin Experte beim SRF für Bahnrennen und ich finde es mega lässig, so eine WM zu machen. Dann ist es gut. dann muss wieder mal einen Monat keine Bahn reinkommen. Und die Abwechslung gibt mir genau das. Einmal etwas zu probieren, wieder mal von Null anfangen und überlegen, die Strategie, die ich im Sport angewendet habe, funktioniert die wieder? Habe ich den Ehrgeiz, mich 3 Monate lang vorzubereiten, um ein bisschen tanzen? Habe ich den Mut, anzustehen? Viele meinen, ich habe es gemacht, um irgendwo in den Medien zu stehen. Nein, dann würde ich mich lieber nackt ausziehen. Reden mehr Leute darüber, also nicht im Positiven. Aber weißt du, was ich meine? Also es gibt Sachen, wo die Leute mehr darüber reden. Da kannst du deinen Bachelor anmelden oder so. Aber ich habe es einfach gemacht, weil es mich interessiert hat. Weil ich einfach sehr, sehr gerne neue Sachen probiere. Und sehr schnell in eine Routine hineinkomme, wo ich sage, ich brauche eine Abwechslung. Es tut mir gut. Und heute habe ich Zeit, um so etwas zu machen.
Bernhard, wenn ich dich richtig verstanden habe, so eine richtige Karriereplanung hast du auch nicht gemacht, aber es hat sich dann auch eigentlich aus deiner vorherigen Ausbildung ergeben. Oder hast du da die Pläne schon vorher gehabt?
Also das Einzige, was zur Karriereplanung dazugehört hat, ist, dass ich pickelher gesagt habe, egal was passiert, ich tue den Beruf nicht an den Nagel rühren. Ich will den Abschluss machen. Und ich bin dort in diesen 3-4 Jahren auch nicht vorwärts gekommen. Also ich habe richtig stagniert in den Kader und so. Ich bin nicht vorwärts gekommen. Also das ist eigentlich das Einzige in der Karriereplanung. Aber dann so Schritt für Schritt, als ich gefragt wurde, ob ich Kolumnen schreiben will, habe ich gesagt, zuerst habe ich gesagt, nein, weil ich wollte für alle parat sein und allen dürfen Antworten geben und so. Ich wollte mich nicht für jemanden konzentrieren. Mein Management hat gesagt, wenn du schon Profi bist, dann musst du dich eigentlich ansagen und nicht nur allen alles richtig machen. Aber dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das, aber ich schreibe selber. Und ich habe nicht eine Schreibmaschine schreiben. Ich habe ein Hermes Baby gekauft mit Durchschlagspapier. Und ich mag mich erinnern, für die erste Kolumne habe ich 14 Tage gebraucht und etwa 25 Seiten vertippt. Also hast du nicht einfach Delete machen können, oder? Du musst durchschlagen und korrigieren. Also ich habe dann schon immer probiert, das zu lernen, was ich dann auch mache. Also ich habe es zuerst gemacht und nachher gelernt. Das war meine Karriereplanung.
Ja.
Also. Bist du nie bei meiner Karriereplanung gewesen? Ich bin nach meiner, oder das Jahr vorher, also als ich wusste, ich höre auf, bin ich, haben sie mir gesagt, im Magling, ich soll zu einem Karriereplaner. Und dann bin ich da gewesen, 7000 Kreuzchen müssen nachkreuzeln und so. Und dann hat sie gesagt, hör mal, Wulli, sie dürfen nie mit Menschen arbeiten. Bin ich rausgelaufen, die Unterlagen genommen und dachte, okay, ich gehe wieder mal meinen eigenen Weg. Und, ja, ich arbeite gerne mit Menschen. Ich
glaube, besser gewesen, ja. Also, man kann ja sagen, ihr seid mittlerweile beide erfolgreich in eurer Geschäftstätigkeit und als Unternehmer. Könnt ihr für das Publikum erklären, was eure momentanen Projekte sind und was ihr würdet sagen, was aus eurer Sportkarriere euch geholfen hat, in der Geschäftstätigkeit und in der Wirtschaft Fuss zu fassen?
Mein wichtigstes Projekt ist ein 7a.
Das musst du jetzt kurz
erklären. Also weißt du, nicht alle Projekte aufzählen, aber das wichtigste Projekt ist ein 7a. Das ist ein 7a zu klettern. Ich bin leidenschaftlicher Kletterer und habe es einfach noch nie geschafft. Also die 7a ist mir noch nicht gelungen. Ich suche immer, wenn einer von euch eine einfache kennt, die nicht so schwer ist zum Klettern und 7a gewertet ist, dann muss ich das unbedingt wissen. Die muss ich. Aber ich ha grosse Pläne immer wieder, ab und zu. Ich habe jetzt aber gerade eins abgesagt. Ich wäre eigentlich in Nepal oder im Tibet. Das wäre aber eine Expedition gewesen, schlussendlich von 2 Monaten. Und am Schluss habe ich gesagt, hey, ist mir einfach zu viel. 2 Monate, was kann ich in diesen 2 Monaten machen? Ich kann zum Beispiel ins Melchtal gehen, zu einem Podcast. Hätte ich nicht können machen, wenn ich gegangen wäre. Nein, Spass beiseite, aber 2 Monate im Zelt schlafen, ist so verdammt hart. Oder? Vor allem, wenn du weißt, dass eben, du kannst wegen dem gleich zu Berg gehen. Du musst ja nicht dort sein. Du kannst es ja da machen oder in Chamonix oder weiss Gott. Also mit anderen Worten, es ist Natur, die mich reizt. Es ist der Sport, der mich nach wie vor reizt. Ja, das sind eigentlich meine Projekte.
Franco, wie sieht es bei dir aus?
Ja, so weit bin ich noch nicht. Nein.
Ich habe arbeitstechnisch einen Haufen Projekte, die kommen. Also es kommt jetzt die Weltmeisterschaft in Glasgow, wo ich als SRF-Experte gehe. Es kommen ganz viele Reiseprojekte. Ich arbeite für eine Firma und dort neue Locations oder neue Standorte für Reisen, für Veloreisen natürlich, rekognoszieren. Familie. Ich bin Papi. Und irgendwann habe ich gemerkt, also meine Tochter ist jetzt eineinhalb. Und als ich Papi wurde, habe ich das Gefühl gehabt, das ist der grösste Erfolg von meinem Leben. Ich habe noch nie etwas so genossen, wie Papi zu sein. Und ich habe meiner Frau gesagt, schau, Zeit ist etwas, Zeit und Gesundheit sind die zwei Sachen, die nie kannst kaufen. Du musst sie dir nehmen. Also Gesundheit, musst du auch ein bisschen Glück haben natürlich, aber Zeit mit der Familie. Und ich habe mir wirklich gesagt, ich will Zeit investieren für meine Familie. Wir sind letztes Jahr 6 Wochen durch Afrika gefahren mit dem Velo. Und meine Frau können inspirieren zum Velofahren. Die Kleine war 3,5 Monate im Anhänger hinein, weißt, mit Sonnenschutz und alles. Und seitdem sind wir immer wieder auf dem Velo unterwegs. Das Jahr machen wir den Du, letztes Jahr sind wir in, das ist auch wieder in Südafrika gewesen. Und wir sind in Skandinavien gewesen. Also so, die Zeit mit der Familie, das sind so meine Projekte, die ich am meisten freue. Aber ich arbeite gerne, muss ich sagen. Also, ist nicht so.
Wie hast du, Bernhard, das jeweils gemacht? Du bist ja auch immer viel unterwegs gewesen und Familie und gerade so eine Karriere vereinen. Wie ist das bei dir gewesen?
Es ist fast ein bisschen komisch, als ich alles nur unterwegs war. Bei jeder Karriere habe ich das Gefühl, habe ich mehr Zeit gehabt als heute. Weil du hast ganz einen klaren Plan, oder? Also du weißt dann genau, wenn du weg bist. Und wenn du daheim bist, bist du daheim. Ich habe selbstverständlich dort meine Jour fix gehabt für Kinder. Die sind heilig gewesen. Es ist meistens, wenn es irgendwie gegangen ist, der Mittwoch gewesen. Weil da ist dann auch noch schulfrei und so weiter. Aber ja, das Familienleben, das jetzt du so schön beschreibst, oder, das kommt natürlich bei einem Spitzensportler klar zu kurz. Nicht nur bei einem Spitzensportler, bei einem Spitzenwirtschaftsmann ist das genau gleich. Also dann muss halt etwas ein bisschen zurück. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und irgendwann probiert aufzuholen. Also ich, übrigens mit der Planung habe ich ein anderes System, das glaube ich, das wissen Sie da. Ich habe gesagt, ja, ich sage zu, ich komme, aber ihr müsst mir 6 Wochen vorher anrufen und dann entscheide ich entscheiden. Also ich habe den sogenannten 6-Wochen-Terminplan. Ich tue zwar Sachen, die mich interessieren, nehme ich auf und sage mal, das interessiert mich. 27. November, da habe ich noch nichts, schreibe ich gerade rein. Aber 6 Wochen vorher, erst dann, entscheide ich entscheiden, ob ich kann oder nicht. Weil vielleicht wollte ich ja am 27. November in Südafrika mit der Familie Velo fahren. Und das wäre ja auch etwas Schönes, dann kann ich dort absagen. Nicht beim Velofahren, sondern am anderen Ort.
Den Tipp nehme ich mir gerade mit. Den finde ich gut. Den ja. Finde ich wirklich gut.
Ja, finde ich auch. Definitiv.
Ich weiß nicht, ob es bei mir klappt. Sagen die Leute, den kommst du halt nicht.
ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ich komme noch ein bisschen ins Unternehmertum zurück. Und zwar habe ich es mir auch nicht lassen, von ChatGPT jeweils eine Frage an euch beide formulieren. Die Frage von ChatGPT an dich, Bernhard, ist: Was sind einige der grössten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer Karriere als Geschäftsmann gegenüberstanden und wie haben Sie sie bewältigt?
Als Geschäftsmann?
Ist die Schreibmaschine gewesen?
Nein. Ich weiss es nicht. Ich glaube, die grössten Herausforderungen waren, nichts zu ändern. Also ich rede jetzt selbstverständlich habe ich auch ein bisschen Geld gespart und auf die Seite gelegt. Und immer wenn ich gemeint habe, ich müsse etwas selber machen, dann ist es in die Hose gegangen. Das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung für mich. Also ich habe am geschicksten, nicht bei der Wir habe ich sie nicht gehabt, nein, aber ich habe es einfach dort gehabt und habe gesagt, hey, mach dir, was ihr das Gefühl habt, ist richtig. Also es interessiert mich eigentlich nicht. Nein, sonst kann ich eigentlich jetzt da gar nichts sagen, weil ich habe jetzt nicht ein Riesenunternehmen auf Bord und ich bin eine Einzelfirma. Und ich glaube sicher, nein, eine Herausforderung war ganz sicher gewesen, relativ früh, sehr früh schon daran zu denken, was später eigentlich kommt. Also ich denke da an Pensionskassen, an Nachfolgelösungen und so weiter. Das ist sicher eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf. Und je früher man anfängt, desto besser ist es.
Ja, natürlich kann ich es mir auch nicht nehmen für dich, Franco, noch eine Frage von der künstlichen Intelligenz.
Jetzt nimmt sie Wunder.
Ja. Als Geschäftsmann müssen Sie oft schnell Entscheidungen treffen. Wie haben Sie während Ihrer Karriere als Radprofi gelernt, schnell zu denken und zu handeln? Und wie können KMU diese Fähigkeit entwickeln?
Ja, im Sport ist es der Instinkt. Es ist das Bauchgefühl. Du entscheidest, du hast gar keine Zeit zum Entscheiden, du machst. Punkt. Das sind die besten Entscheidungen im Sport. Heute entscheide ich, vielleicht klingt das jetzt komisch, aber ich habe das bis heute so. Es ist nie das Geld, das mir eine Entscheidung einfach oder schwer macht. Es ist, und das musste ich lernen, ich muss es wollen. Ich muss Lust haben darauf. Das ist ein Privileg, das ich heute habe, dass ich sagen kann, nein, mache ich nicht. Das ist kein gutes Gefühl da. Und schlussendlich ist es auch wieder gleich ein Bauchgefühl, oder? Dass du wirklich sagst, ich habe heute länger Zeit zum Überlegen. Aber schlussendlich ist es immer da, dass ich sage, es muss im Bauch stimmen. Und ich glaube, das Bauchgefühl, wo man so schön sagt, liegt nicht immer falsch.
Siehst du auch so, Bernhard?
Ja, absolut. Ich habe vorher irgendwann den Instinkt auch erwähnt. Das Unterbewusstsein dirigiert. Ein bisschen ein Zuckertipp sein, Spielertipp sein. Im Wissen, dass man ja die Basis dazu hat, richtig zu entscheiden. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, wir kommen leider bereits zu der letzten Frage. Und in der Schlussrunde möchte ich gerne von euch wissen, was ihr in unseren KMU im Publikum würdet sagen, was aus eurer Sicht Quintessenz zum Thema Leadership und Erfolgsfaktoren ist.
Soll ich jetzt irgendetwas sagen? Nein.
Gerne.
Irgendetwas, nein. Ich glaube, das Leadership... Das ist meine Meinung. Also alles, was ich heute gesagt habe, ist meine Meinung. Das muss nicht stimmen. Aber ich glaube daran. Ich möchte die Leute nicht überzeugen. Ich stehe nicht an und sage, machen Sie so. Das wäre Verantwortung, die ich übernehmen müsste, weil ich jemandem etwas empfehle. Ich glaube, Inspiration ist das richtige Wort. Ich möchte das Team nicht motivieren, indem ich ihnen sage, was sie machen sollen oder was sie falsch machen. Ich mache es einfach vor. Entweder siehst du es oder siehst du es nicht. Und wenn es dir passt, wenn du sagst, hey, der ist immer happy und so, mal schauen, was der macht. Und so. Ich will es auch so machen. Dann kannst du zu mir kommen und dann kann ich dir vielleicht erzählen, wenn es dich wirklich interessiert. Oder? Aber ich glaube, so das Vorleben von einer Philosophie, da findest du ganz viele, die das nicht okay finden. Die werden es dir nicht sagen, that's okay. Und die was cool finden, die kommen auf dich zu. Ich glaube, das ist so meine Philosophie heute, weil du kannst es nicht allen recht machen. Und es gibt, wie gesagt, keine Formel. Darum, Leadership heisst für mich, mit gutem Beispiel vorangehen, aber ohne allen zu sagen, was sie machen wollen.
Danke vielmals, Bernhard.
Das wichtigste Stichwort ist sicher Vorleben. Wir reden ja von KMU, also Vorleben ist sicher das Wichtigste. Das kann man verteilen, das sieht man, das spürt man. Und dann ganz, ganz wichtig, authentisch bleiben. Ich glaube einfach, dass sobald man fährt, künstlich sein, sobald man in einem KMU, wo alle Deutsch verstehen, auf ein Englisch fährt, reden, dann hat man, glaube ich, verloren. Also, das authentisch bleiben, dass man bei dem bleibt, wo man stark ist, wo man hat, hundertprozentig überzogen ist, das ist mein Ding oder das ist unser Ding, dass man bei dem bleibt und nicht ausscheren tut und sagt, da könnten wir noch etwas probieren und da noch probieren. Schuster, bleibt bei deinem Leisten, das machen, was man hat.
Danke vielmals. Danke vielmals Bernhard und Franco für das interessante und unterhaltsame Gespräch und für den Einblick, den ihr uns an dem heutigen Abend gegeben habt und natürlich auch, dass ihr hier gekommen seid. Ich danke der Bank Quir für die Möglichkeit, dass ich heute den Talk mit diesen zwei Schweizer Sportgrössen machen durfte zum Thema Leadership und Erfolgsfaktoren. Und ich danke auch allen, die den O-Ton Live-Podcast gehört haben und bis zum nächsten Mal.
Vanessa, danke dir.
Sehr gerne.
Es war lässig mit dir und mit euch auch. Also danke.
Ich danke auch. Danke.
Es geht um Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.